ARD.
SWR Kultur. Forum.
Verluste, Streichungen, weniger Passagiere. Ist die Bahn noch zu retten? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Halbjahresbilanz der Bahn fiel verheerend aus. 1,2 Milliarden Euro Verlust, 6% weniger Fahrgäste und gerade mal 62% aller Fernzüge waren pünktlich. Bahnchef Lutz kündigte an, 30.000 Stellen in den nächsten 5 Jahren streichen zu wollen, angeblich nur in der Verwaltung. Und die Eigentümerin der Bahn, die Bundesregierung, will wegen ihrer eigenen Haushaltskrise Stand jetzt statt Zuschüsse nur noch Darlehen an die Bahn vergeben. Wie will die Bahn gleichzeitig investieren, sparen und wieder attraktiver werden? Droht dem Staatsunternehmen ein Desaster? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Forum mit Kerstin Hamann. Sie ist Bundesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschlands, VCD, mit Professor Dr. Markus Hecht, der ist Experte für Schienenfahrzeuge am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin und mit Christoph Schlautmann, Bahnexperte und Redakteur beim Handelsblatt. Natürlich haben wir auch die Bahn gefragt, ob sie einen Vertreter in dieses Forum entsenden mag. Sie mochte leider nicht. Beginnen wir diese Diskussion deshalb mit einer ersten Einschätzungsrunde, Frau Hamann. Hat die Bahn, so wie sie jetzt aufgestellt ist, eine realistische Chance, wieder in Takt zu kommen mit einem guten Schienennetz, attraktiven, verlässlichen und bezahlbaren Angebot, wenn erstmal alle Strecken wieder saniert sind?
Ja, die Lage ist sehr, sehr ernst. Wenn man alles das schafft, was man sich vornimmt, Generalsanierungen in 5 Monaten, Sperrung, die Digitalisierung der Knoten und noch den Ausbau, dann kann das sein. Aber Pünktlichkeit und verlässlicher Betrieb müssen wiederhergestellt werden. Die jetzigen Pünktlichkeitsquoten gehen überhaupt nicht. Deswegen überlegen sich Leute auch zweimal, ob sie dann im Fernverkehr Bahn fahren sollen. Allerdings jetzt die Finanzprobleme, über die die Presse redet, und die Halbjahresbilanzen. Die Finanzprobleme sind vollkommen hausgemacht, sowohl von der Art und Weise, wie die Bahn finanziert wird, als auch vom Management. Daran können wir recht bald was ändern durch verschiedene Instrumente, langjährige Fondsfinanzierung, Management ändern und. Aber wichtig wäre es dem VCD als Vertreter der Fahrgastinteressen, dass Pünktlichkeit, Verlässlichkeit wiederhergestellt werden. Und vor allem auch mittelfristig Ausbau, weil wir wollen ja die Bahn, weil sie das Rückgrat der Verkehrswende werden soll. Das machen wir aus Klimaschutzgründen und nicht, weil wir da Bahn-Nerds sind.
Attraktiv und wieder verlässlich, Herr Hecht. Sehen Sie das in naher Zukunft, jetzt wo die Bahnstrecken grundsaniert werden, bis 2031, 41 Strecken?
Also die Grundsanierung ist sicher notwendig, aber sie ist nur ein kleiner Teil der Verbesserung. Ich sehe keine Änderung im Abwärtstrend. Wir haben eigentlich seit der Bahnreform, seit 30 Jahren, die Situation, dass von Jahr zu Jahr die Pünktlichkeit schlechter wird. Ich habe zur Vorbereitung von 1997 mal die Pünktlichkeit rausgesucht. Das waren damals 90% mit einem 5-Minuten-Kriterium. Heute haben wir ein bisschen über 50 mit einem 6-Minuten-Kriterium. Und damals hat man schon gesagt, Katastrophe, wir müssen besser werden. Es ist von Jahr zu Jahr schlechter geworden und das wird auch weiterhin so sein. Aber da sind natürlich die finanziellen Probleme mit verbunden. Die Kosten entstehen über die Zeit. Die Personale müssen bezahlt werden, auch wenn die Züge zu spät sind. Die Fahrgäste zahlen für die Entfernung. Also deshalb ist das Finanzdesaster zum Teil auch durch diese Unpünktlichkeit geschuldet. Was eben nicht erkennbar ist, ist, dass die Zuverlässigkeit größer wird. Vieles dieser Unpünktlichkeit ist ja hausgemacht. Da sehe ich nicht im Ansatz, dass da Verbesserungen eintritt.
Finanzen oder Pünktlichkeit, was ist wichtiger? Das eine bedingt das andere. Sehen Sie das auch so, Herr Schlautmann? Sind das die Kernprobleme der Bahn aktuell?
Also die Bahn sagt natürlich immer, das ganze Desaster liegt eigentlich an den Sparprogrammen der Vergangenheit. Man guckt dann halt immer in die 90er Jahre und in die Nullerjahre. Angeblich ist da viel verschludert worden. Dabei vergisst man dann aber auch, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende Richard Lutz schon seit 2010 im Vorstand sitzt, erstmal als Finanzchef und seit 2017 als Vorstandsvorsitzender. Also da hätte er ja schon viel dran drehen können. Wir haben neulich mal einen Kommentar geschrieben und haben die Bahn verglichen so mit den letzten Tagen der DDR, so marode, wie das aussieht. Daraufhin haben wir dann von einem 71-jährigen Leser aus Leipzig einen bösen Leserbrief bekommen, der sich beklagte, das wäre nicht so. Während der DDR-Zeit sei die Reichsbahn immer total pünktlich gewesen. Also selbst die DDR verbietet sich mit der Deutschen Bahn verglichen zu werden. So tief ist das Unternehmen schon gefallen.
2031 soll alles grundsaniert sein. Trauen Sie das der Bahn zu, Frau Hamann?
Ja, wenn der Bund pünktlich zahlt, so wie er es vorhergesagt hat und auch ordentlich als Zuschuss und nicht irgendwie als Darlehen mit irgendwelchen Mondzinsen, die irgendwann angeblich zurückzuzahlen sind. Also das mit der Generalsanierung kann klappen. Der Schienenersatzverkehr, also den Busverkehr, den die Leute fahren müssen, die sonst im Regionalverkehr sind, der scheint ganz gut zu klappen erstmal. Wichtiger wäre aber, da möchte ich noch einmal auf Herrn Schlautmann eingehen, wir müssen darauf achten, dass wir jetzt auch nicht die Bahn, so berechtigt alle Kritik ist am Fahrbetrieb, runterschreiben. So Vergleiche sind ja ganz lustig mit in den letzten Tagen der DDR. Aber ich glaube, dieses Bahnbashing bringt es nichts. Handeln bringt was. Und da ist der Bundesverkehrsminister aufgerufen. Ist das das Management, was er braucht? Steuert der genügend? Man hat ja jetzt die Infrago abgetrennt, auch nur formell, mit einem Beirat, in dem ich zufällig die Ehre habe zu sitzen. Aber was man da machen kann, ist auch nur beraten.
Dann sagen Sie mal kurz, was Infrago ist.
Infrago, das ist die Nachfolgegesellschaft von der DB Netz und der DB Station und Service. Die Gesellschaft, der das ganze Schienennetz inklusive Bahnhöfe gehört und die das bewirtschaftet. Das war früher im Bahnkonzern, wie gesagt, in Extragesellschaften. Jetzt hat man das zusammengefasst, aber immer noch unter dem DB-Dach. Und ganz wichtig ist, dass der Bund, das ist ja Eigentümer der Bahn, auch ganz genau hinguckt, ob all die Milliarden, die er gibt, auch ausgegeben werden für die Streckensanierung und nicht nur für, ich sag mal, Gehälter im Management, für Extras oder für neue Züge, was an sich sinnvoll sein mag. Aber die Abgeordneten und der Bund muss wissen, das Geld, was ich gebe, kommt es auch genau da an. Und da muss es ein Reporting geben. Und wenn das nicht erfüllt wird, muss das Konsequenzen haben. Und die sehe ich im Moment nicht von Aufsichtsrat und auch vom Verkehrsminister.
Wir wollen mal versuchen, jetzt in den ersten Runden so die Problemstellen über Pünktlichkeit haben wir eben schon gesprochen. Über andere Dinge werden wir noch reden. Über Finanzen haben wir schon angesprochen, reden. Bevor wir sozusagen noch mal gucken, was muss auf der politischen Ebene oder auch was auf der Management-Ebene passieren. Deshalb würde ich gern erst noch mal bei den Fachdingen bleiben. Wie zum Beispiel, wir haben es ja angesprochen, die Grundsanierung der Strecken bis 2031. Das sind über 40 Sperrungen, die uns in den nächsten Jahren als Bahnkunden bevorstehen. Bis 2031, Herr Hecht, glauben Sie, dass das schaffbar ist, dass es so eine Grundsanierung der Strecke geben kann?
Da muss noch vieles andere passieren. Also diese Grundsanierungen, die gehen ja in Fahrplan ein und von daher sind es dann keine Verspätungsursachen. Mhm. Wenn der Herr Lutz sagt, 80% der Verspätungen kommen vom Netz, dann ist das eine Vereinfachung, dass er Erstverspätung und Folgeverspätung zusammenwirft. Natürlich für den Güterverkehr ist im Wesentlichen immer DB Netz schuld, wenn die Signale auf Rot stehen, statt dass der Güterzug fahren kann. Aber dass die Verursachung vielleicht ein zu langer Fahrgastwechsel wegen falscher Fahrzeuge oder nicht rechtzeitige Bereitstellung durch den Fernverkehr war, das ist dann die primäre Ursache und die muss angegangen werden und eben nicht nur die Folgeverspätung. Also deshalb erscheint die Bedeutung der Verspätungsursache Netz zu groß und es sind eben viele, viele Zuverlässigkeitsprobleme auch bei den Fahrzeugen oder konzeptionelle Probleme. Also wir haben in Deutschland zwei Bahnsteighöhen, die internationale mit 55 Zentimeter auf den weniger bedeutenden Strecken und die deutsche Spezialhöhe mit 76 Zentimeter auf den Hauptbahnhöfen. Also das ist diese internationale fehlende Kompatibilität für das zentrale Kernland in Europa, das so viele Grenzen hat wie kein anderes zu anderen Bahnbetrieben. Da gibt es so viele grundlegende Fehlentscheidungen, die da in den letzten 30 Jahren gefallen sind, die man nicht so einfach revidieren kann.
Bei offener Fahrt eigentlich gemacht werden müssten, um den Betrieb wieder pünktlicher zu machen, oder?
Unbedingt. Und man kann eben nicht von jetzt auf nachher gegensteuern, sondern das sind eben Langfristthemen, die angegangen werden müssen. Und von daher ist es so dramatisch, dass man diese mangelnde Pünktlichkeit seit 30 Jahren im Fokus hat und trotzdem immer wieder falsche Entscheidungen fällt.
Jetzt also noch mehr Zugausfälle, Herr Schlautmann, noch mehr Verspätungen, wenn wir die Generalsanierung in 41 Teilabschnitten erleben müssen in den nächsten Jahren. Rechnen Sie damit?
Ja, also erstmal wird das natürlich grausam. Berlin-Hamburg, was jetzt gesperrt wird, hat doch mit der Korridorsanierung noch gar nichts zu tun. Da wird erstmal für mehrere Monate werden da irgendwelche Weichen ersetzt und diese Generalsanierung wird nochmal 5 Monate in Anspruch nehmen. Das kommt dann erst noch im Jahr drauf. Also die Strecke wird eigentlich zweimal gesperrt. Und man geht davon aus, dass auch nach 2031 trotzdem noch keine Ruhe sein wird. Denn es sind viele Dinge, die eigentlich hätten gemacht werden müssen. Zum Beispiel neue Weichen, Überholgleise, längere Bahnsteige, was jetzt aber ausgespart worden ist, weil man dafür einen Bebauungsplan und ein Genehmigungsverfahren wohl braucht. Das war der Bahn wohl zu umständlich, zu langwierig. Man hätte auch Grundstücke kaufen müssen. Also man wird wahrscheinlich nach 2031 nochmal anfangen mit der übernächsten Bahnsanierung. Das Gute ist natürlich, dann hat auch der Vorstand immer wieder eine Ausrede, weshalb die Bahn eben viel zu spät und unpünktlich und was auch immer ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles nur an dieser Infrastruktur liegt. Es gibt Dinge, ich bin ja selber auch Hardcore-Bahnfahrer, wo man sich seit Jahren drüber ärgert. In Hamm werden ja immer die ICEs zusammengekoppelt, also zwei Zugteile, ja, beziehungsweise entkoppelt. Also gefühlt seit 20 Jahren funktioniert das nicht. Also das ist ein Quell heiterer Verspätungen. Also wenn man vom Rheinland nach Berlin unterwegs ist, muss man immer in Hamm bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten zurechnen, weil das nie funktioniert. Und da fragt man sich, wie viele Jahre muss es eigentlich dauern, bis die Deutsche Bahn merkt, dass das nicht funktioniert? Also das hat doch nicht nur was mit Infrastruktur zu tun, sondern ich weiß nicht, ob das Management da die Augen verschlossen hat vor bestimmten Dingen. Gleichzeitig haben sie natürlich auch den Personalmangel. Hier im Rheinland fallen reihenweise Züge aus, nicht weil die Gleise nicht funktionieren, sondern einfach weil offensichtlich kein Personal da ist, auch im Regionalverkehr. Und jetzt hat man gesagt, man will jetzt sogar noch 30.000 Stellen auch noch streichen bei der Bahn, dann wird das wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden.
Also Deutschland ist eines der wenigen Länder, die keine belastungsabhängigen Trassenpreise haben. Also in den meisten Ländern werden Fahrzeuge, die das Gleis stark belasten, teurer sein bei der Trassennutzung als welche, die das Gleis wenig belasten. In Deutschland ist alles egal und das führt dann dazu, dass man eben nur stark belastende Fahrzeuge verwendet. Also zum Beispiel wären gerade die Intercity-Lokomotiven, die eine ungefederte Masse von 1,5 Tonnen hatten, durch Loks mit einer ungefederten Masse von 4 Tonnen ersetzt. Also das Gleis wird sehr viel schneller zerhämmert durch diese sehr viel schwereren, ungefederten Massen. Ja, das ist auch ein Langzeiteffekt. Die Fahrzeuge haben eine Lebensdauer von etwa 40 Jahren und die Lebensdauer der Gleise ist immer wesentlich kürzer als prognostiziert. Und das verwundert eben nicht, weil wir immer gleisaggressivere Fahrzeuge einsetzen. Mit Sicherheit hat es nichts zu tun. Also wir haben ja eine relativ gute Sicherheitsbilanz trotz dieser schlechten Pünktlichkeit. Sicherheit kann man davon abkoppeln. Aber Beanspruchung und Lebensdauer, das hängt natürlich zusammen und da laufen wir in einen völlig falschen Weg.
Bei der Fußball-Europameisterschaft hat das europäische Ausland auch mitbekommen, dass die Deutschen, wie soll man sagen, Abschied genommen haben von ihrem angeblichen Perfektionismus. Ausgerechnet im Juni lag die Pünktlichkeitsquote bei 52,9%. Mit anderen Worten, jeder zweite Zug hatte also Verspätung. Tja, Frau Hamann, lag das jetzt nur an den Extremwetterlagen, an den Bahnstreiks oder ist es einfach hausgemacht?
Naja, also im Juli lag es jetzt wohl nicht am Extremwetter und an den Bahnstreiks, weil die waren Anfang des Jahres. Also diese Effekte Anfang des Jahres, Überflutung, Bahnstreik, haben sicher etwas dazu beigetragen, aber im Juli zu Zeiten der Meisterschaft sicherlich nicht. Man sieht hier, es kommen Baustellen zusammen, Personal ist nicht rechtzeitig vorhanden. Ich glaube, man hat und natürlich, da muss man wissen, auf die schlechte Infrastruktur und insgesamt die schlechtere Orga trifft eine Riesennachfrage bei diesem Event. So, dass das knallen musste, trotz der Vorsorge, ja, ich glaube, das vermittelt ein realistisches Bild und nochmal als Verkehrsminister würde ich mir das auch nicht bieten lassen.
Die Schweizer lassen angeblich ja stark verspätete deutsche ICEs gar nicht mehr ins Land hinein. Ist natürlich ein Witz, ja, aber Züge zu schnell oder zu langsam, uneinheitliche Zugsysteme, Hecht, Sie haben es eben ausgeführt. Warum funktioniert denn dann der Nahverkehr ganz gut, relativ pünktlich und der Fernverkehr nicht? Woran liegt denn das?
Also der Nahverkehr ist eben ganz anders organisiert. Da haben wir die Aufgabenträger und jeder Aufgabenträger hat Gruppen, die nachhaken. Also ein Zug, der nicht fährt, bekommt kein Geld. Ein Zug, der unpünktlich ist, wird überprüft, warum er unpünktlich ist. Und die Trassenpreise, die gehen über die Eisenbahnverkehrsunternehmen, also die, die die Bahn betreiben, an die Infrastruktur. Und dadurch kann eben das Eisenbahnverkehrsunternehmen auch Druck auf die Infrastruktur ausüben. Und deshalb haben wir eben im Nahverkehr 90 und mehr Prozent Pünktlichkeit und im Fernverkehr diese schlechten Werte. Die Aussage, dass es an der Laufzeitlänge lägt, das ist wirklich tertiär. Wir haben zum Beispiel gerade in der Schweiz, die bindet ja ihre Züge aus Hamburg und aus Berlin und so üblicherweise in den Taktfahrplan ein. Und deshalb tut es besonders weh, wenn die eben nicht pünktlich sind, weil die dann den Taktfahrplan durcheinander bringen. Also dieses Laufwege-Argument ist so ein unsinniges. Es ist wirklich die ordentliche Organisation, an der es fehlt, und auch die ordentliche Wartung der Fahrzeuge und auch der Gleise.
Nun kam auch noch bei der Halbjahresbilanz, Herr Schlautmann, die Information, dass die Anzahl der Passagiere zurückgegangen ist. Da musste ich doch mich sehr wundern. 6% Rückgang und das trotz des doch sehr erfolgreichen Deutschlandtickets. Wie kann man sich das denn erklären?
Ja, das Deutschlandticket hat da nicht so viel mit zu tun, weil das gilt ja für den Nahverkehr oder Regionalverkehr. Ja. Das geht ja vor allem um den Fernverkehr, der extrem viel verloren hat. 4 Millionen Kunden weniger, das macht fast 6% aus. Finde ich sehr, sehr beachtlich, weil wir zumindest 2 Wochen lang auch noch die Gäste aus ganz Europa hatten, die versucht haben, mit der Bahn zu fahren, die normalerweise auch den Fernverkehr dann auch frequentiert haben. Viele sind dann gar nicht gefahren, sondern mussten dann mit dem Flugzeug fliegen von Berlin, wenn uns bestimmte Fußballmannschaften.
Ja. Ob die mussten, ist eine andere Frage.
Naja, aber haarsträubende Geschichten, die praktisch auch über die deutschen Grenzen hinaus wahrscheinlich auch den Standort Deutschland nicht in einem besonders rosigen Licht gezeigt haben. Ja, ich glaube, dass viele Leute einfach die Bahn meiden, weil sie einfach Angst haben, ihre Termine nicht mehr zu bekommen. Ich glaube, dass viele Leute sich dann einfach wirklich wieder ins Auto setzen, gar nicht mal so sehr ins Flugzeug, denn der Luftverkehr innerhalb Deutschlands ist ja auch weniger geworden. Ich denke einfach, dass das sehr, sehr viel auf die Autobahn wechselt. Und gerade so im Geschäftsreiseverkehr kann man sich's kaum noch leisten, ich sag mal, mit der Bahn zu fahren. Selbst wenn man eine Stunde Puffer einplant, man muss dann umsteigen, ist das überhaupt noch nicht gesichert, dass man dann pünktlich zu seinem Meeting kommt.
Könnte der VCD, Frau Hamann, das schon feststellen, dass es wieder mehr Autoverkehr gibt in Deutschland, wenn die Zahl der Passagiere bei den Zügen zurückgeht?
Nein, eben nicht. Die letzte Umfrage, jetzt muss ich gerade überlegen, von wem war es denn, war das Agora Verkehrswende, die sagt, zwar steigt die Anzahl der Autozulassungen, also fast bei 50 Millionen Euro, aber es werden insgesamt weniger Wege zurückgelegt. Insgesamt, so, das spricht dafür, dass noch Autos am Tag länger herumstehen. So, aber zum Thema Bahn, woher jetzt genau die Fahrgasteinbußen kommen, das konnten wir dem so auch nicht entnehmen, sicherlich nicht aus dem Regionalverkehr. Das Deutschlandticket ist immens beliebt und natürlich auch sinnvoll mit gewissen Rahmenbedingungen. Es ist immer noch so, dass im Geschäftsverkehr eine Reihe der Menschen dann auch aufs Homeoffice umsteigen, aber dann hätte es im Vergleich zu dem letzten Jahr ja auch schon anders sein müssen. Also da gebe ich Herrn Schlautmann völlig recht. Es ist so, wenn Sie in gewissen Bereichen fahren, fahren Sie dann mal Richtung Rhein-Ruhr. Möchten Sie morgens über am Stau stehen? Also ich glaube, es ist überall schwierig und die Menschen treffen eine Abwägung. So, wo will ich fahren? Und wenn Sie Reisen vermeiden können im geschäftlichen Bereich, machen Sie das wahrscheinlich.
Ich habe sogar noch einen weiteren Verdacht. Ich glaube, dass tatsächlich dieses 49-Euro-Ticket auch dazu geführt hat, dass viele, vielleicht auch Pendler, ich persönlich auch, ich hatte früher eine Bahncard 100, musste dann zwischen Siegburg und Düsseldorf pendeln. Das lohnt sich eigentlich nicht mehr, weil ich auch nicht mehr jeden Tag im Office bin. Und jetzt fahre ich halt mit dem 49-Euro-Ticket dann mit dem Regionalzug, muss dann zwar in Köln umsteigen, das ist auch nicht besonders convenient, was da passiert, aber es ist einfach viel billiger. Ich glaube, dass viele einfach umgestiegen sind vom Fernverkehr, wo sie gesagt haben, für 49 Euro, da kann ich auch mal 1-2 Tage die Woche mit dem Regionalverkehr fahren und dann ist es für mich einfach viel günstiger.
Man kommt auch von Stuttgart nach Berlin ganz gut mit dem Nahverkehr, mit den Regionalzügen. Also das geht schon, da zahlt man nicht drauf, wenn man das 49-Euro-Ticket hat.
Aber ganz im Ernst, wenn Sie Geschäftsmann oder Geschäftsfrau sind, dann haben Sie irgendwie einen Stundenplan. Und wenn Sie dann gucken, wo kann ich hinfahren, das kann man mal für eine Strecke über 50 Kilometer machen. Also dazu gibt es, soweit ich weiß, beim Verband der Verkehrsunternehmen VDV keine Zahlen. Wenn es so ist, dass man nur eine überschaubare Strecke hat und der Regionalexpress nicht überlastet ist, wie das bei manchen Strecken Richtung Ostsee der Fall ist, mag das eine Alternative sein.
Verluste, Streichungen, weniger Passagiere, ist die Bahn noch zu retten, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Die Bahn investiert und hat zugleich angekündigt, Personal einsparen zu wollen, 30.000 Stellen. In Baden-Baden herrscht gerade Chaos, weil für 3 Wochen die Rheintalbahn von und nach Rastatt gesperrt wird. Hunderte Bahnkunden warten nun in der sengenden Hitze am Bahnhof auf Ersatzbusse und nur 2 Bahnmitarbeiter sind vor Ort, um das zu regeln. Herr Herr Schlautmann. Wie soll denn das werden, wenn noch mehr Personal eingespart werden soll? Ist es glaubwürdig, dass das wirklich nur in der Verwaltung passiert?
Nein, absolut nicht. Also 30.000, so, wenn die Verwaltung so groß wird, dann hätten wir jetzt schon ein Riesenproblem. Man muss allerdings dazu sagen, die Bahn hat schon im letzten Halbjahr 11.000 Mitarbeiter mehr gehabt als im ersten Halbjahr 2023. Und man fragt sich natürlich auch, was haben die eigentlich gemacht? Ich glaube, 4% ist der Umsatz runtergegangen. Also es ist 10% weniger Gütermenge befördert worden. Wir haben es gerade schon gesagt, im Fernverkehr sind die Passagierzahlen eingebrochen. Man fragt sich, wofür sind jetzt diese 11.000 Mitarbeiter eigentlich eingestellt worden? Wenn man jetzt allerdings noch die 30.000 wieder abzieht, das soll, glaube ich, schon in diesem Jahr schon die ersten 1.500 Stellen schon gestrichen werden, dann ist zu befürchten, dass einfach noch viel, viel mehr Züge ausfallen. Also wir erleben das hier im Rheinland permanent, dass Züge komplett ausfallen. Wenn Sie morgens versuchen, nach Köln zu fahren, dann müssen Sie ganz genau gucken, dass es teilweise von 3 Nahverkehrszügen oder Regionalzügen fährt nur noch einer. Und es ist seit Wochen, es sind immer dieselben Züge, die ausfallen, angeblich wegen Personalmangel. Also ja. Das ist eigentlich ein Horrorszenario, wenn die halt ihre Mitarbeiterzahl noch weiter kürzen.
Also ich würde nicht alles mit allem vermengen, also nicht Regionalverkehr mit Fernverkehr. Im Regionalverkehr haben wir gesehen, dass viele sogenannte Privatbahnen einstellen, weil einfach die Personaldecke zu dünn ist. Es werden Lokführer, Lokführerinnen dringend gesucht. Und es ist unglaublich, dass da nicht genügend ausgebildet wird. Und es hat viele Ursachen, diese ganz langfristigen Verträge, die da die Verkehrsunternehmen schließen. Aber vor allem hat man nicht vorausgesehen, dass man eben in diese Personalengpässe rutscht, und zwar für Fahrpersonal. Und das, glaube ich, bestreitet kein Mensch, auch wenn Sie die Verbände fragen, dass im Bereich Fahrbetrieb, dass da Menschen fehlen, die Züge fahren können, warten können und fachkundig begleiten können. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt unter Fachleuten recht unstrittig, es sei denn, Herr Professor Hech, Sie widersprechen jetzt gleich. Und ja, wenn man dann kürzt, und bei 600 Konzerngesellschaften roundabout, ist schon klar, dass man irgendwo ansetzen muss. Es gibt viele Beispiele, wo in der Verwaltung die Bahn mehrfach besetzt ist. Also wer wirklich im Fahrbetrieb anfängt zu sparen, ICEs nur mit 2 Personen besetzt und so weiter, der müsste als Management mit dem Klammerbeutel gepudert werden, weil diese Menschen, die da arbeiten, das ist ein sogenanntes Face to the Customer und das muss funktionieren. Und je nachdem, ob es funktioniert oder nicht, gibt es Geld, sind die Menschen zufrieden und fahren mit der Bahn. Aber diese Lehmschicht des mittleren Managements, da in den verschiedensten Abteilungen, da darf man gerne mal nachschauen. Das weiß man, wenn man Fusionen berät, Unternehmenskäufe, dass da natürlich oft ziemlich viel doppelte Zuständigkeiten sind. Und da muss man ran. Und wenn sogar der Chef der Eisenbahner Verkehrsgesellschaft, Herr Burkhardt, sagt, na ja, irgendwo im DB-Konzern muss sicherlich Personal eingespart werden, dann weiß man auch wo, nur es muss gemacht werden.
Es ist schon noch ein wesentlicher Punkt, die Wartung. Also wir haben die schwere Instandhaltung, wo dann die Fahrzeuge ganz auseinandergenommen werden und revidiert werden. Und wir haben die leichte Instandhaltung. Und die wird bei den Privaten in der Regel von externen Firmen gemacht und ist ganz wesentlich besser. Oftmals sind die von den Herstellern angegliedert und die werden dann halt auch nach Zuverlässigkeitskennzahlen gewartet. Und das muss eigentlich nicht die DB selber machen. Bisher wurden diese Wartungseinrichtungen in der Regel nach der Lokalpolitik geplant, also dass man das in strukturschwachen Gebieten gemacht hat und so dann auch die lokale Politik unter Druck setzen konnte und das etwas kommerzialisieren dahingehend, dass dann auch Leistung verlangt wird und nicht nur einfach der Standort eine Rolle spielt. Also das ist noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Interessant ist in Köln, wo ja jetzt wirklich ganz großes Problem ist, da wird jetzt die S-Bahn von der DB so aufgezogen, wie das die Privaten auch machen. Also die Industrie hat einen Langzeitwartungsvertrag und die Wartung hat mit der DB nichts mehr zu tun. Also ich denke, das ist ein Änderungskonzept, wo man dann diesen Personalabbau auch gut machen kann und trotzdem dann eine Leistungssteigerung und eine Qualitätsverbesserung erreichen kann.
Das sind ja die Gewerkschaften davor und der DB-Konzern mit seinen Dienstleistungsverträgen im Konzern und so weiter.
Ja, trotzdem klappt es in Köln. Ja. Also da ist jetzt so ein erstaunlicher Vertrag zustande gekommen. Nicht klappen tut es im Fernverkehr. Also da, denke ich, haben wir ein neues Problem. Der Talgo-Zug soll durch die DB gewartet werden. Das gibt's auf der ganzen Welt nicht. Talgo fährt weltweit und überall tut Talgo die Talgo-Züge warten. Und jetzt dieser ICEL soll von der DB gewartet werden. Das ist ein ganz, ganz heikles Produkt. Also da bin ich extrem gespannt, was da für Werte rauskommen.
Mhm. Aber mir scheint aber auch, dass dieser hohe Personalbedarf bei der Deutschen Bahn auch damit zusammenhängt, dass diese Personaleinsatzplanung überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich höre selbst von den Betriebsräten, dass insbesondere, glaube ich, auch im Güterbahnverkehr die Lokomotivführer teilweise da am Tag nur 2 Stunden auf dem Zug sitzen. Züge sind nicht einsatzfähig, die warten da drauf. Wenn ein Zug irgendwie in Berlin oder in Köln eingesetzt wird und 1,5 Stunden Verspätung hat, dann steht die ganze Bahncrew dann 1,5 Stunden da in hoher Besetzung auf dem Bahnsteig.
Kein Wunder, dass die Stimmung beim Personal der Bahn im Keller ist, berichtet jedenfalls die Süddeutsche Zeitung, die ein paar Chats sich angeguckt hat von den Mitarbeitern. Und insbesondere bei den Zugbegleitern ist die Stimmung ganz unten. Da kriegen natürlich die Falschen die schlechte Laune der Bahnkunden ab, oder?
Ja, das sind, sag ich mal, Schaffner hießen sie ja früher, Zugbegleiter, ja, sind eben das Face to the Customer. Die müssen sich denn den oft berechtigten Ärger, der manchmal aber auch irgendwie in nicht schöner Form geäußert wird, anhören und dann noch diplomatisch sein, wie im Dienstleistungsgewerbe. Aber das kann man sich auch nicht den ganzen Tag antun. Und es motiviert ja auch nicht, bei dem Arbeitgeber zu bleiben. Dann überlegt man sich auch in den Zeiten heute von Arbeitnehmermangel, überlege ich mir vielleicht, in einen anderen Job zu wechseln.
Und Passagiermangel, was sage ich denn als Passagier? Wenn ich sauer bin, will ich natürlich auch nicht den Zugbegleiter deshalb dafür verantwortlich machen. Aber wer ist denn zuständig für ausgefallene Klimaanlagen, reduziertes Angebot im Zugrestaurant und natürlich für die notorischen Verspätungen? An wen wende ich mich denn da?
Es sind immer die anderen. Ja. Es sind immer die anderen schuld.
Das ist
Ja gut, ab 60 Minuten kriegt man ein bisschen Rabatt zurück, wenn man zu spät kommt.
Nee, auch nicht mehr so. Aber nur unter so vielen Wenns und Abers mittlerweile, da geben sie auf.
Aber wir wollen nicht weiter nur dystopisch reden. Immerhin hat Bahnchef Lutz was, glaube ich, gesagt auf der Halbjahrespressekonferenz, dass er keineswegs vorhabe, jetzt beispielsweise die Zahl der ICEs zu reduzieren, um Kosten zu sparen oder so. Friedrich Merz wiederum, der CDU-Vorsitzende, hat das ins Spiel gebracht. Da machen wir doch lieber ein ausgedünntes Angebot. Das ist aber dann dafür auch zuverlässig und dann kommen die Züge auch pünktlich an. Wäre das eine Alternativstrategie?
Nein, also da muss man ganz eindeutig dagegen sprechen. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Die Fahrgäste zahlen für die Entfernung und die Kosten entstehen über die Zeit. Und wenn ich langsam fahre, habe ich mehr Kosten. Also das ist auf jeden Fall so gegeben. Und wenn ich weniger Züge durch die Strecke durchbringe, dann habe ich auch weniger Einnahmen. Also das ist völlig falsch. Wir müssen wirklich durch Pünktlichkeit eine höhere Kapazität erzielen und damit die Kostensituation verbessern. Und die Züge müssen auch mit der Streckenhöchstgeschwindigkeit fahren können. Man sieht es am ICE 4. Der sollte eigentlich bis 2028 beschafft werden. Es war damals mit so einer Überlegung, wir fahren lieber mit einem langsamen ICE, mit 2,49 war ja am Anfang der Plan. Und man hat es dann später zum Glück auf 2,50 und dann auf 2,65 raufgebracht. Aber damit auf Strecken zu fahren, die für 300 ausgelegt sind, ist immer noch zu langsam. Und so hat man dann diesen ursprünglichen Plan bis 2028 zu bauen fallen gelassen und hat dieses Jahr jetzt die letzten Züge ausgeliefert und beschafft jetzt wieder Züge für 300. Mhm. Also das macht Sinn, aber man hat in der Vergangenheit eben auch 50-jährige ICEs durch die 200 fahren konnten, durch neue Züge, die 160 fahren, ersetzt. Und das ist ein kommerzieller Wahnsinn. Also ich kann doch nicht mit so langsamen Zügen dann, die Personale kriegen gleich viel Geld, ob jetzt der Zug langsam oder schnell fährt und die Kapazität geht gewaltig zurück. Also auch die Fahrzeuganzahl nimmt zu. So ein vierachsiges Fahrzeug kostet um die 3 Millionen Euro. Und wenn ich da wegen Langsamfahren mehr Fahrzeuge brauche, dann ist das auch ein finanzieller Harakiri. Man muss einfach vernünftig vernünftig diese Planung machen, schnell und zuverlässig und nicht langsam und unzuverlässig.
Das ist ja, aber man hat doch den Eindruck, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Auf der einen Seite werden aktuell unglaublich viele ICEs neu bestellt, vor allem dieser ICE 3 Neo, der ja zum Glück auch wieder ein bisschen schneller fahren kann.
Ja,
Und auf der anderen Seite werden gerade bis Weihnachten, glaube ich, hier in Nordrhein-Westfalen unglaublich viele ICE-Strecken erstmal komplett ausgedünnt nach Hamburg, nach Berlin, nach Richtung Frankfurt ja sowieso, wo man sich dann fragt, wofür brauchen wir dann plötzlich so viele zusätzliche ICE-Züge für unglaublich viel Geld, wenn wir diese Strecken jetzt alle ausdünnen?
Ja, das zum einen und dann auch die Frage, warum tun wir einstöckige ICEs? Also ein doppelstöckiger hat 50% mehr Kapazität und kostet etwa 20% mehr. Also die Effizienz von doppelstöckigen Zügen, die Franzosen haben jetzt gerade einen ganz neuen in großer Stückzahl bestellt, einen doppelstöckigen TGV. Das ist natürlich dramatisch effizienter wie unsere einstöckigen Züge.
Ich möchte hier nochmal die Lanze brechen, jetzt wirklich für die Infrastruktur. Es finden ja allerorten Baustellen statt, das merken Sie ja. Die Infrastruktur nicht in der Lage ist und durch viele Langsamfahrstrecken, durch kaputte Betonschwellen oder einfach durch marodes Gleismaterial, dann können wir noch so viele Züge haben, das wird nicht klappen. Und deswegen muss der Schwerpunkt auf der Infrastruktur sein. Wenigstens in diesen nächsten 10 Jahren, wo man sich jetzt dann mal durchgerungen hat, zu sagen, na gut, wir wissen, es geht nicht mehr anders. Der Infrastrukturzustandsbericht, den es auch seit langem nicht mehr gab, ist wirklich nicht schön, dass wir sagen, wir müssen das machen, sonst können wir uns über alle Fahrzeugmodelle unterhalten. Und natürlich ist Doppelstock sinnvoller. Man sieht in Frankreich, wie man sehr schnell einsteigen kann, wenn man aber auch das Bahnhofsmanagement anders macht. Und dafür, um diese Infrastruktur aber auch reparieren zu können, müssen die Bauunternehmen klar wissen, was kommt. Und auch die Finanzierung muss wirklich gesichert sein und nicht dieses jährliche Hü und Hott der Haushaltsversammlung. Wenn man also jährlich 16 Milliarden hätte für 10 Jahre fix, also ungefähr 11 für die Reparatur, 3-4 für den Ausbau und 1 Milliarde für sich Digitalisierung und Bahnhöfe. Und wenn man das wüsste, dann kann man sagen, so, das Geld ist da, Management, das sind genau deine Ziele und wir überprüfen ganz engmaschig, ob ihr das hinbekommt. Also ich meine schon, Schwerpunkt ist Infrastruktur leider, weil Sie merken ja, Sie können noch so ein tolles Handy haben irgendwo, wenn Sie hier irgendwo wohnen, wo es keinen Empfang gibt, wo der Backbone nicht da ist, nützt das nichts.
34 Milliarden Altlasten hat die Bahn, glaube ich, noch als Schulden, Herr Schottmann. Und die Finanzierung der Bahn nach diesen 1,2 Milliarden Minus im ersten Halbjahr ist ja auch ein bisschen in Frage gestellt, weil die Bundesregierung auch wieder Probleme hat, mit ihrem eigenen Haushalt zustande zu bekommen und will jetzt von Zuschüssen auf Darlehen umstellen. Kommt die Bahn in Finanzschwierigkeiten, in ernsthafte in naher Zeit?
Ja. Da müsste ich wahrscheinlich wieder einen dystopischen Ausblick geben.
Ja.
ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Also ein bisschen ist ja die Schuldenlast abgetragen worden, weil der Bund nochmal 3 Milliarden der Bahn gegeben hat. Jetzt sind es wohl bei 32 Milliarden Nettofinanzverschuldung. Das würde aber bedeuten, ich habe das mal ausgerechnet, wenn die Deutsche Bahn ihre gesamten Betriebsgewinn nehmen würde, keine Steuern zahlen würde und auch keine Abschreibung vornimmt, dann bräuchten die 12 Jahre lang, um diesen riesen Schuldenberg abzubauen. Bei normalen Unternehmen werden Analysten schon bei 2 Jahren sehr, sehr nervös. Der Bahn kommt aber zugute, dass der Bund eben der Alleineigentümer ist und dass die Ratingagenturen das auch sehr, sehr stark im Blick haben. Die Bahn ist immer noch 1 bis 2 Zähler von Schrott entfernt. Die sind also immer noch im Investitionsniveau. Aber die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt unter diese Ziffer fallen, also wenn sie bei Standard & Poor's, bei der Ratingagentur ist das BB+, wenn sie also auf den Zähler kommen, dann steigen die Zinsen enorm nach oben hin. Und das würde praktisch die Zinsbelastung der Bahn nochmal deutlich erhöhen. Und deswegen sind sie ja gerade dabei, möglicherweise DB Schenker zu verkaufen, damit das nicht passiert.
Aber es gibt ja noch weiter, haben wir noch gar nicht besprochen, das Thema Digitalisierung. Die kostet ja auch horrend viel Geld. Da war ursprünglich die Rede von 30 Milliarden, dann heißt es 50. Jetzt habe ich eine Zahl gelesen, 107 Milliarden Euro. Wo soll denn das Geld herkommen, bitteschön?
Ja, das Geld für die Digitalisierung, gerade der Knoten, muss aufgebracht werden. Ich mache jetzt mal die ganz große Rechnung auf. Also wenn wir wirklich ernsthaft wollen, dass mehr Leute Bahn fahren, dann müssen wir natürlich auch da investieren. Und wenn wir gucken, was haben wir? Wir können umweltschädliche Subventionen abbauen. Da haben wir einen 2-stelligen Milliardenbetrag, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, vernünftige Besteuerung des Luftverkehrs wie alle anderen Produkte auch. Und deshalb ist, sag ich mal, sind die Summen, die da genannt werden, muss man gar nicht so erschrecken. Und wenn man auch noch im Hinterkopf hat, dass der motorisierte Individualverkehr, also Autos, für 96% der gesellschaftlichen Kosten verantwortlich sind, also Krankheit, Umweltverpestung und so weiter. Und der öffentliche Verkehr ist sehr, sehr sinnvoll. Also es ist sehr sinnvoll, in die Bahn zu investieren. Ja. Wir müssen gucken bei unserem derzeitigen Klein-Klein der Haushaltsfahndung, wo kommt es her? Aber mir wäre es noch lieber, wir würden darüber diskutieren, wann endlich investiert wird, als nur über die Summen, weil ich sehe das nicht. Diese Digitalisierung wird verschleppt.
Ja, aber da muss ich auch gerade noch was dazu sagen. Die Kosten sind zwar groß, aber die Einsparungen sind noch größer. Ja, also McKinsey hat ja aufgezeigt, dass dann der Nutzen doppelt so groß ist wie die Kosten, weil eben der Personalaufwand gewaltig zurückgeht. Wir haben Stellwerke, die 100 Jahre alt sind, die einen Wahnsinnspersonalaufwand bedingen. Und natürlich sind die Investitionen in der Amortisation mehrere Jahre andauernd. Also ich habe nicht einen kurzen Return of Invest und deshalb ist es so wahnsinnig verschleppt worden. Also es gibt kaum ein Land, das in der Digitalisierung derart rückständig ist wie Deutschland. Vergleichen Sie Norwegen. Norwegen ist wahnsinnig viel dünner besiedelt als Deutschland und Norwegen ist da dramatisch voraus. Eigentlich alle Länder, Italien hatten einen riesigen Vorsprung vor Deutschland und im Moment will man die Digitalisierung noch weiter rauszögern und verschiebt dadurch eben dann dieses Personalproblem, dass man eben nicht nur die Leute braucht, sondern auch ganz unterschiedliche Stellwerke. Wir haben hier in Berlin ein Musterstellwerk, wo alle Typen, die in Deutschland vorhanden sind, eine Modellanlage bedienen und sie brauchen 23 Leute, um da so ein paar Modellzüge fahren zu lassen. Ein modernes Stellwerk braucht einen. Österreich zum Beispiel hat jetzt auch 5 Stellwerke und wir sind ja immer noch im Bereich von vielen hundert, also das hat mit der Landesgröße nichts zu tun. Die Schweiz hat 5 Stellwerke, 3 nur wegen den unterschiedlichen Sprachen. Aber wir sind bei vielen hundert und eben haben ein Sammelsurium von ganz alten bis ganz neuen, die sich untereinander dann auch wieder schlecht verstehen. Also viele Betriebsstörungen kommen auch daher, dass die Stellwerke nicht richtig miteinander reden können und dann halt in den Zustand gehen, nichts geht mehr, das ist sicher. Und wir haben ja zum Glück wirklich wenige Unfälle, aber betriebliche Störungen natürlich en masse durch diese nicht zusammenpassende Technik.
Aber wir brauchen dann wahrscheinlich auch neue Züge wieder, die digitalisierungsfähig sind, Herr Hecht, oder?
Ja, die müssen nachgerüstet werden. Also das ETCS, European Train Control System, das ist eben in vielen Ländern vorhanden. Und man will jetzt auch einen Flickenteppich machen. Das zeigt die McKinsey-Studie ganz gut. Man will das Alte neben dem Neuen parallel betreiben, was dann auch wieder gewaltiger Mehraufwand ist, statt dass man sagt, jetzt gehen wir durch und modernisieren und verabschieden uns so schnell wie möglich von der alten Technik.
Wir kommen langsam in die Schlussrunde. Das Geld, die Pünktlichkeit, die Unzufriedenheit, ist der real existierende Bahnvorstand, so wie er jetzt da ist, unfähig, wie das der GDL-Vorsitzende Wieselski kürzlich gesagt hat. Alles Juristen und BWLer, keiner hat Ahnung, aber es sind jedenfalls keine Leute vom Fach. Ist das richtig, Herr Hecht, oder ist das Polemik?
Ich habe ja Vergleich mit verschiedenen Bahnunternehmen auch im Ausland und ich muss sagen, die Kommunikation ist schwierig zwischen den verschiedenen Bereichen. Das geht in vielen anderen Ländern sehr viel besser, dass also da auch die Kommunikation von unten nach oben ist oder dass von oben eben eine Weichenstellung, um beim Bild zu bleiben, dann erfolgt. Aber die technische Kompetenz ist schon sehr mager in Deutschland. Also ich glaube, das muss man zugeben.
Herr Schlautmann, Ihre Beobachtung, Ihre Einschätzung?
Ich finde, dass die Kommunikation auch sehr schwierig ist. Im vergangenen Jahr wurden ja auch schon die Pünktlichkeitswerte also komplett gerissen. Es wurden hohe Verluste eingefahren. Der Bahnvorstand bekam trotzdem seine Boni ausgezahlt, weil ich glaube, er seine Frauenquote geschafft hatte. Also es waren völlig marginale, aus Kundensicht zumindest marginale Dinge, die praktisch diese ganze Kalamitäten bei der Bahn wieder ausgeglichen haben. Wenn Sie sich den Geschäftsbericht der Deutschen Bahn mal durchlesen, dann können Sie auch sehen, was die Bahn behauptet, wie zufrieden die Kundschaft ist. Da bekommt der Nahverkehr die Schulnote 2.2 und der Fernverkehr die Note 2.7, also eine 2 minus, wo man sich wirklich an die letzten Tage der DDR schon erinnert fühlt, wo dann auch das Regime da schwer an den Zahlen gedreht hat, wo man sich fragt, also Freunde, ihr müsst erstmal eine vernünftige Bestandsaufnahme eurer Misere machen und dann die richtigen Maßnahmen treffen. Gut, jetzt hat man so eine Radikalkur mit der Korridorsanierung und verspricht jetzt, ab dem Jahr 2031 wird alles besser. Da wird sich wahrscheinlich der jetzige Vorstand gar nicht mehr dran messen lassen müssen. Aber er hat zumindest schon mal eine gute Taktik gefunden, von den eigenen Versäumnissen abzulenken. Also ich finde, das ist schon sehr fragwürdig, was da passiert.
Frau Hamann, brauchen wir nicht vielleicht auch einen Politikwechsel? Ich meine, der Eigner ist schließlich die Bundesregierung bzw. der Bund, der nicht besonders interessiert zu sein scheint, was das Management dort anrichtet, irgendwie ab und zu mal ein paar Milliarden nachschießt. Müsste der Eigner aktiver werden?
Ja, sicherlich. Es gibt im Bundesverkehrsministerium aber eine Abteilung im Aufbau und die fangen jetzt an, da auch mehr zu steuern. Man muss nur wissen, es ist wie als die Stromversorgung, sage ich mal hier, als die großen Versorger RWE und so weiter wirklich Konkurrenz hatten von den kleinen Unternehmen Erneuerbaren. Sie müssen erstmal die Kompetenz sich aneignen. Das dauert. Also ich meine, Politik ist verantwortlich, unbedingt. Besser steuern, härter incentivieren und auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Das macht man ja nicht so gern als Politik, wenn dann die Gewerkschaften dagegen sind und die öffentliche Meinung durch die Bild-Zeitung vielleicht. Aber auch im Bereich Management muss es eine Runderneuerung geben. Man hat manchmal den Eindruck, es ist so Behördenzuständigkeit. Es sind 3, 4, 5 zuständig, bevor man einmal fragt, ob dieser Parkplatz da am Bahnhof was damit sei. Also das geht nicht, das wird weiterhin geduldet. Und in anderen Bereichen, sage ich mal, in Konzernen vergleichbarer Größe, würde man da auch sehr schnell durchgreifen und Änderungen fordern, wenn es dauerhaft diese Ergebnisse gäbe. Und das muss gemacht werden. Ja, vielleicht muss die Aufhängung auch anders sein. Aber der Verkehrsminister wird sich gedacht haben, Anfang der Periode, entweder reüssiere ich jetzt mit dem Bahnchef oder ich gehe gemeinsam mit ihm unter, wenn dann gar nichts mehr funktioniert und alle Gewerkschaften Generalstreik machen.
Früher hat man darüber gesprochen, die Bahn zu privatisieren, sie zu zerschlagen in verschiedene Einzelteile. Jetzt mal ganz dystopisch gefragt, kann die Bahn, so wie die jetzt fährt und politisch begleitet wird, auch pleite gehen, Herr Hecht?
Also sagen wir mal, der Begriff zerschlagen ist natürlich emotional. Wir haben heute schon die Situation, dass die einzelnen Bereiche der DB ja eine eigene Kasse haben und ein Teil des Problems dadurch kommt, dass innerhalb des Konzerns für die jeweiligen Finanzen gearbeitet wird, egal wie viel Schaden ich bei der Nachbarabteilung organisiere. Also da ist schon einiges im Argen. Was ich als Riesenproblem sehe, ist, dass eben die Schnittstellen nicht sauber definiert sind und auch die Leistungsparameter an diesen Schnittstellen nicht vorgegeben werden. Also wie gesagt, dass man weiterhin Fahrzeuge beschafft, die das Gleis massiv beanspruchen und mit leicht teureren Fahrzeugen, also im Bereich 1-2%, könnte ich gleisschonende Fahrzeuge beschaffen. Also da ist wirklich noch sehr, sehr vieles im Argen. Die Privatisierung mit an die Börse gehen, ich glaube, das ist nicht das Entscheidende, aber dass ich klarere Definitionen schaffen, welche Leistungsparameter zu erfüllen sind, das ist unbedingt wichtig. Die Eisenbahn ist kompliziert, da geht nichts dran vorbei und ich muss eben diese Schnittstellen definieren. Und was aus meiner Sicht kurzfristig machbar wäre, wäre die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Wir haben typische Zahlen, dass die Instandhaltung über 40 Jahre nur etwa 25% der Beschaffungskosten ist. Und da kommen dann pro Jahr wirklich relativ kleine Beträge zustande, dass man also da diese Instandhaltung nicht in Ordnung bringt, das verstehe ich grundsätzlich gar nicht. Also von daher gäbe es schon Wege, kurzfristig auch was zu machen und eben nicht erst in 10 Jahren wieder festzustellen, dass man doch auf dem Holzweg sich befindet.
Es kann durchaus auch sein, dass ein Teil der Deutschen Bahn zerschlagen wird, und zwar der Güterverkehr um die DB Cargo herum. Da gibt es ein Beihilfeverfahren der EU gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und zwar wirft die Wettbewerbskommissarin Vestager dem Bund vor, dass über Jahre lang die Deutsche Bahn Cargo subventioniert hat. Also einmal mit direkter Subvention, aber auch dadurch, dass sie in der Lage ist, unglaublich zinsgünstige Kredite zu bekommen und dadurch die privaten oder die Nicht-DB-Unternehmen schadet. Es wird ja mittlerweile ungefähr 60% des Güterbahnverkehrs in Deutschland durch Nicht-DB-Unternehmen befördert und die stehen praktisch immer im Wettbewerb schlechter da als DB Cargo. Jetzt hat Vestager gesagt, es gibt Forderungen, dass das Unternehmen wieder irgendwann in die schwarzen Zahlen kommt, also ohne Zuschüsse des Bundes sozusagen auskommen muss. Es kann durchaus sein, dass auch schon im Jahr 2025 das erreicht werden soll. So ganz klar ist das noch nicht. Und wenn das nicht geschieht, kann es durchaus sein, dass Brüssel anordnet, diese DB Cargo wie auch immer zu zerschlagen. Dann steht die Bahn ganz schön gelackmeiert da. Also man wüsste dann auch nicht mehr genau, was aus diesem Güterverkehr wird. Da sind ja auch viele Menschen beschäftigt. Kann durchaus sein, dass sie dann praktisch aufgeteilt wird und an die Wettbewerber verteilt wird.
Das war keine Utopie zum Abschluss, sondern eine Dystopie.
Na, nicht wirklich.
Ja, Verluste, Streichungen, weniger Passagiere, ist die Bahn noch zu retten? Das war das Forum auf SWR Kultur. Es diskutierten Kerstin Hamann, Bundesvorsitzende des Verkehrsclubs VCD, Professor Dr. Markus Hecht, der ist Experte für Schienenfahrzeuge am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin, und Christoph Schlautmann, Bahnexperte und Redakteur beim Handelsblatt. Mein Name ist Klaus Heinrich.